So, ihr Lieben, so ein Feiergottesdienst ist doch was Tolles, oder? So viele Leute sind da, wir haben einen Grund zum Feiern. Da kommen schon viele Gedanken auf einen zu. So, man denkt, nach 25 Jahren, kann das jemand toppen? Hier in dem Raum, kann das jemand toppen? Einmal melden, bitte. Jemand, der mehr als 25 Jahre verheiratet ist? Doppelt so viel, okay. 40 Jahre? 50? 55 Jahre, wow. Ja. 55 Jahre. Ich habe erst letztens im Gespräch gehört, da war ein älteres Paar und die sind jetzt um die Ende 90 so, ne? 75. 75 Ehejahre. Da denke ich mir, wow, krass, 75 Ehe, wie geht das? Wie alt waren die, als sie geheiratet haben? 12? Ich überspitze jetzt, ja. Aber die waren echt jung, oder? Anfang 20 und dann, wenn du über 90 bist, 75 Jahre. Boah. Jetzt ist es so, 75 Jahre ist eine lange Zeit, 50 Jahre ist eine lange Zeit, auch 25 ist eine lange Zeit. Auch ein Jahr kann eine lange Zeit sein, oder? Ja, wenn es der falsche Mensch ist, kann auch ein Jahr eine lange Zeit sein. Gerade heutzutage ist Ehe ja gar nicht mehr so populär. Ne? Man kriegt immer wieder mit, wie viele Leute sich scheiden lassen. Ne? Man spricht ja meistens so von der Statistik, so von 50%. So, jede zweite geschlossene Ehe endet wieder. Wenn man junge Leute fragt, so, willst du heiraten, haben die meisten Leute auch gar keine Ahnung mehr, ob sie das wollen. Geht es um diesen Zettel, den man dann beim Standesamt bekommt? Geht es um die Steuererleichterungen, die damit einhergehen? Worum geht es eigentlich bei Ehe? Die Ehe kann das Wundervollste auf dieser Welt sein. Gleichermaßen kann es das Schlimmste auf der Welt sein. Es kann die Hölle auf Erden sein. Es kann das Paradies auf Erden sein. So, im Rahmen meines Arbeitens als Pastor kriegt man viele Geschichten mit. Viele junge Leute, die heiraten. Manchmal sind es so die unwahrscheinlichsten Geschichten, die man dann so hört. Junger Mann sieht eine Frau, sagt sich, das wird meine Frau. Der kennt die gar nicht. Der hat noch nie mit dir geredet, der weiß nicht, wie sie tickt, sagt, das wird meine Frau. Nächste Woche, zwei, drei Tage gesprochen, eine Woche später fragt er sie, wollen wir zusammen sein? Die kennen sich eine Woche, wollen wir zusammen sein? Sie sagt ja. Sie sind zwei Monate zusammen, da fragt er sie, willst du meine Frau werden? Sie sagt ja. Heute sind sie noch verheiratet. Ist das jetzt eine Empfehlung? Ich würde nein sagen. Nein, eine Empfehlung ist das vielleicht nicht. Es zeigt, dass menschliche Geschichten sehr individuell sind. Es gibt ja kaum eine Regelmäßigkeit oder ein Gesetz, das du Leuten mitgibst. Wie viele meiner Kollegen von früher kenne ich, die dann sagen so, also im christlichen Kontext machen wir manchmal so etwas, das nennen wir Ehevorbereitung. Ne? Das sah früher so aus. Ich überspitze jetzt, Gerhard, sei mir nicht böse, ja, sondern bestimmt andere Pastoren, ja. Die kommen dann, das Ehepaar kommt zu dem Pfarrer. Und der Vater sagt dann, gut, wir machen jetzt ein paar Einheiten und ich erzähle dir, wie Ehe funktioniert. Ja? Und ich guck mich euch ganz genau an und dann sage ich euch am Ende, ob ihr heiraten dürft. Ja, ob er seine segnende Hand da drauf legt oder nicht. Ja? Und dann, auch da könnt ihr euch vorstellen, da gibt es Geschichten, da hat der Pfarrer recht. Ja? Die Leute heiraten, es geht in die Brüche und der Pfarrer sagt, habe ich's doch gesagt. Ja? Aber diese Geschichten sind nicht ganz, die spiegeln nicht alles wieder. Manchmal sagt man so in menschlicher Einschätzung so, das kann doch nicht passen, das geht doch nicht. Aber es funktioniert. Und egal wie wahrscheinlich es war, es oder unwahrscheinlich es war, es funktioniert. Oder es funktioniert nicht. Worum geht es in der Ehe? Ehe kann das Schönste sein, es kann das Schlimmste sein, das wir auf Erden erleben. Weil die Ehe ein Raum ist, in dem wir uns am verletzlichsten zeigen. Wir öffnen uns. Wir sind da, wir wollen gehört werden, wir wollen gesehen werden. Manchmal erleben wir das, manchmal nicht. Und gerade so bei verliebten Pärchen am Anfang der Beziehung ist ja immer alles rosig, ne? Ist immer alles toll. Und dann sucht man schon aktiv nach Streitpunkten, aber man findet keine, ne? Da bist du kaum ein Jahr verheiratet oder ein paar Jährchen. Da spricht man doch auch von dem, welches Jahr ist das verflixte Jahr? Das siebte, okay, gut, ja. Ich war mir nicht sicher, ob es das sechste oder das siebte war, ne? Ja, danke, danke, danke. Ja, kurzer Hinweis, ich bin verlobt gerade, deswegen, ne? Nächstes Jahr wird geheiratet, genau. Der Punkt ist der, Ehe kann enorm kompliziert sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man lernt, was Liebe eigentlich ist, was Liebe ausmacht. In der Bibel wird vieles beschrieben. Ne? Auch in der Bibel kommen Ehen vor, in der Ehe kommen schlimme Sachen vor, die es so nicht geben sollte, die trotzdem in unserem Leben immer wieder auftauchen, als Warnung dafür, was wir vermeiden sollten. Und so erleben wir, dass die Bibel uns viel zu sagen hat. Aber nicht nur um Ehe selbst, sondern um das, wonach sich jeder Mensch eigentlich sehnt. Und das ist Liebe. In der Ehe sollte es um Liebe gehen. Die Liebe dem anderen gegenüber. Und jetzt ist die Frage, was macht Liebe eigentlich aus? Und lebe ich das vor oder nicht? Habe ich das erlebt? Kann ich das weitergeben? Kann ich Liebe leben? Was ist Liebe? Liebe hat viel mit meinen Bedürfnissen zu tun. Liebe hat aber auch viel mit dem zu tun, dass ich mich zugehörig fühle. Dass es da jemanden gibt, dem ich alles sagen kann, der mich nicht verurteilt, der mich nicht fertig macht. Im Gegenteil, jemand, der mich ermutigt und der mich aufbaut. Jemand, der mir hoffnungsvoll zuspricht und sagt, es wird wieder gut. Aber wenn wir, das erlebe ich auch oft, so beschäftigt mit unserem eigenen Schmerz sind, kann es passieren, dass wir unseren eigenen Schmerz dem anderen noch weiter aufdrücken. Und das passiert in Ehe dann auch. Dass man mit dem eigenen Schmerz nicht umgehen kann. Und dann sucht man jemanden, dem man das einen reindrücken kann. Ehe, Liebe, das ist es, worum es eigentlich gehen soll. Es soll um Liebe gehen. Was wir in der Bibel lesen, ich will einen kurzen Vers mit euch teilen. Das mache ich eigentlich nicht. Meistens nehme ich längere Textpassagen. Dafür haben wir heute nicht die Zeit. Es gibt einen Vers in der Bibel, der für mich zum Ausdruck bringt, worum es in der Ehe eigentlich gehen soll. Und diesen Vers, den finden wir in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Und da heißt es wie folgt: Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist ein einfacher Vers. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Was bedeutet das? Es bedeutet letztlich, dass wir ein Vorbild dafür brauchen, wie Liebe funktionieren soll. Und Gott in der Bibel schildert sich als jemanden, der diese Liebe vorlebt, indem er Menschen annimmt, alle Menschen annimmt, alle Menschen zuspricht und ihnen eine helfende Hand reicht. Und er zeigt, was Liebe bedeutet und wie Liebe gelebt werden kann. Und wenn man sich das Leben Jesu hier auf der Erde anschaut, dann sieht man, dass Jesus selbstlos war. Liebe und Selbstlosigkeit gehen Hand in Hand, weil Liebe immer auf mein Gegenüber ausgerichtet ist. Aber so wie wir Liebe im Alltag erleben, ist Liebe oft auf mich zentriert. Fühle ich mich geliebt? Fühle ich mich gewollt? Es geht in vielen Fällen um mich. Und wenn ich nicht glücklich bin und wenn du mir nicht gibst, was ich brauche, was habe ich dann davon? Was habe ich dann von dieser Beziehung, von dieser Ehe, wenn ich nicht glücklich bin? Und da mag ja auch viel dran sein. Aber es ist nicht das, was selbstlose Liebe sein sollte. Wenn Gott in der Bibel nicht beschreiben würde, dass es so etwas wie selbstlose Liebe überhaupt gäbe, weiß ich gar nicht, ob wir drauf kommen würden. Und so schildert die Bibel folgenden Gedanken. Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In den ersten Versen in der Bibel wird berichtet, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schuf. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Und oft habe ich lange Zeit darüber nachgedacht, was bedeutet das denn eigentlich? Dass ich im Ebenbild Gottes geschaffen sein soll. Wer ist Gott überhaupt? In 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es dann, Gott ist Liebe. Wenn Gott also Liebe ist und wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, erklärt es für mich, warum wir lieben wollen und warum wir geliebt werden wollen. Weil Gott diese Sehnsucht in uns hineingelegt hat. Und wir spüren den Schmerz, wenn ein anderer uns diese Liebe versagt und sie uns nicht schenkt. Die Herausforderung ist mit der Liebe aber einseitig schwierig. Einseitige Liebe ist immer schwierig, weil sie mit Schmerzen und Enttäuschung verbunden ist. Aber jetzt versuchen wir uns mal für eine Sekunde mal in die Fußstapfen Gottes zu versetzen. Wenn es Gott gibt und er schafft diese Welt und jeden Menschen, der auf diesem Planeten lebt und der alle Menschen liebt, wie wird es ihm wohl gehen, wenn es tagtäglich Menschen gibt, die ihn ablehnen? Mir geht es schon schwer, wenn ich abgelehnt werde von Leuten, die ich nicht mal kenne. Aber Gott muss tagtäglich erleben, dass es Menschen gibt, die ihn ablehnen, die mit ihm gar nichts zu tun haben wollen. Und es ändert an seiner Liebe nichts. An seiner Liebe zu dir und zu mir ändert sich durch diese Enttäuschung, so wie soll ich es bezeichnen, gar nichts. Weil seine Liebe sich nicht verändert, dir gegenüber und mir gegenüber. Was ist das für eine Frustrationstoleranz? So ein Ausdruck, den man heute oft hört, ne? Wir haben eine gewisse Frustration, die wir aushalten können, und darüber hinaus sprengt unseren Rahmen, dann werden wir auffällig, ausfällig, was auch immer. Wie viel können wir aushalten? Gottes Frustrationstoleranz ist enorm groß, aber auch sein Potenzial für Liebe, dass er dir und mir, einem jeden Menschen entgegenbringen möchte. In der Ehe sollen wir eigentlich das erleben. Wir sollen erleben, dass wir füreinander da sind durch die Ehebeziehung. Aber das ist verdammt schwierig, oder? Wenn der Typ oder die Frau mir gegenüber jetzt so doof ist. Wenn sie meinen Geduldsfaden zum Sprengen bringt. Oder wenn sie mir nicht gibt, was ich brauche. Liebe aus der Perspektive Gottes ist uns ein Vorbild dafür, dass es möglich ist, Menschen zu lieben, auch wenn es schwer ist. Eine Denkstütze, die mir dabei hilft, ist, ich kann jemanden lieben, auch wenn ich jemanden in einem gewissen Moment nicht mag. Einfaches Beispiel für diejenigen, die verheiratet sind. Er hat die Wäsche wieder nicht in den Wäschekorb geworfen, sondern auf den Boden geworfen. Wie nervig. Ist doch so eine einfache Sache. Kannst du nicht einfach die Socken in den Wäschekorb werfen? Nein, es muss auf dem Boden liegen bleiben. Nervig. Das kostet Kraft. Aber Liebe zeigt einem dann auf, ich investiere hier etwas in diese Beziehung hinein, auch wenn der andere es schwer, mir schwer auf die Nerven geht. Wir gehen oft davon aus, dass wenn Menschen sich kennenlernen, dass sie fertig sind. Sie sind fertig, weil sie haben sich ja mal verliebt, sie haben geheiratet, sie haben sich füreinander entschieden. Dabei ist die Wahrheit die, dass wir uns immer wieder verändern. Wir machen neue Erlebnisse, wir machen neue Erfahrungen und diese Erfahrungen verändern uns. Sie machen uns wieder zu neuen Menschen. Das klingt seltsam, ist aber so. Anhand folgendes Beispiels. Was war deine Lieblingssüßigkeit vor 10 Jahren? Isst du das heute noch? Was ist deine Lieblingsfarbe vor 20 Jahren gewesen? Nicht jedes Beispiel wird jetzt passen, ja, aber der Gedanke ist, wir verändern uns auch innerhalb von Beziehungen, innerhalb von Ehen. Und wer nicht die Flexibilität hat, auch anzuerkennen, dass der Partner, mit dem ich seit 7 oder 10 Jahren verheiratet bin, plötzlich auch andere Interessen hat. Warum? Weil wir alle nicht statisch sind, weil wir uns verändern. Dann bedeutet es, wir müssen wieder an den Tisch kommen, wir müssen wieder reden dürfen. Wir müssen uns wieder Sachen sagen dürfen. Und das ist vielleicht auch manchmal so ein Punkt, an dem wir vielleicht nie gelernt haben, Ehen zu führen. 25 Jahre sind eine wunderbare Zeitspanne. Ich bin froh um jedes Paar, das zusammen ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, mir reicht es nicht, dass Leute einfach nur verheiratet bleiben. Wo sind die glücklichen Ehen? Das muss der Anspruch sein. Eigentlich sollte der Anspruch sein, dass wir nicht nur in der Ehe überleben, uns irgendwie über Wasser halten, sondern eigentlich müsste der Anspruch sein, dass wir glückliche Ehen haben, in denen wir erleben können, dass jemand für mich da ist. Ein Ort, eine Heimat, ein Hafen, an dem ich Geborgenheit finde. Ein Ort, an dem ich erleben kann, was Liebe bedeutet. Dort, wo meine Eltern für mich da sind und ich nicht für sie da sein muss. Ein Ort, an dem ich einfach sein darf. Ein Ort, an dem ich Liebe erlebe. Und diese Liebe kostet was. Sie kostet mich Nerven, weil sie manchmal bedeutet, dass ich meine Bedürfnisse hinten anstellen muss. Weil dann geht es halt nicht jeden Tag nur um mich. Und die Sorge, es kann ja sein, dass ich nie wieder was zurückbekomme, weil ich ja ständig in meinen Partner investiere. So sollte es natürlich auch nicht sein. Lasst uns miteinander reden. Lasst uns in Ehen Gespräche führen. Lasst uns offen und ehrlich transparent sein. Und auch da, kann man das überhaupt? Kann man denn offen in Ehen ehrlich sein? Ich hoffe es mir und ich wünsche es mir, dass es in Ehen kein Thema gibt, über das man nicht spricht. Auch wenn es emotional ist. Warum? Weil dort, wo wir emotional sind, dort verstellen wir uns nicht. Dort sind wir ehrlich, dort sind wir echt. Und das ist was Gutes. Es ist gut, wenn wir mal emotionaler werden. Wichtiger ist halt, dass wir angemessen reagieren. Dass wir nicht gewaltsam werden, sondern unseren Gefühlen gesunden Ausdruck verleihen. Und ich glaube, als Gesellschaft haben wir das ein Stück weit verlernt. Gesunden Ausdruck für unsere Gefühle zu geben, gleichzeitig Gefühle nicht zu unterdrücken. Wie oft höre ich Leute, die sagen, um des Friedens Willens sage ich nichts. Damit tun wir keinem Menschen einen Gefallen. Und so brauchen wir eine gewisse Toleranz, eine Frustrationstoleranz für unser Gegenüber. Und das nicht nur in der Ehe, sondern auch außerhalb der Ehe. Weil im Leben wird es immer Menschen geben, die mir auf die Nerven gehen. Menschen, die ich nicht verstehe, Menschen, die ich nicht brauche, die wird es immer irgendwo geben. Haben die Liebe verdient? Jeder Mensch hat das Anrecht darauf, geliebt zu werden. Und wenn wir es nicht schaffen, andere Leute zu lieben, sollten wir wenigstens nicht der Anstoß sein, der ihnen Schaden zufügt oder der sie verletzt. Und so erlebe ich einen Gott in der Bibel, der in Jesus Christus schon bei seinem allerersten Erscheinen in der Öffentlichkeit sich ein ganz besonderes Ereignis herauspickt, an dem er gegenwärtig sein will. Es ist eine Hochzeit. Jesus tritt bei der Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium zum ersten Mal auf und bekräftigt damit, dass die Ehe eine wichtige Institution ist. Weil die Ehe letztlich das Wesen Gottes darlegt. Weil in der Ehe eine Offenheit, eine Verletzlichkeit gegenwärtig ist, die du sonst in anderen Beziehungen nicht hast. Wenn du mit deinem Arbeitgeber nicht kannst, okay, gut, dann kannst du kündigen. Aber wenn der Mensch am nächsten Umfeld, in deinem Herzen, an deinem Herzen dran, dir signalisiert, dass was nicht stimmt, dann hast du die Möglichkeit zu wachsen. Weil jemand, der dich liebt und der dich auf etwas aufmerksam macht und der dann noch den Mut hat, dich auf Dinge aufmerksam zu machen, der gibt dir einen Segen mit auf den Weg für Wachstum. Aber dann kann der Punkt kommen, an dem du sagst, was glaubst du, wer du bist? Dass du mir erzählst, wie ich mein Leben führen soll. Bei dem Arbeitgeber könnte ich das verstehen, ja? Aber bei dem Ehepartner, der dir so nah am Herzen ist, den du liebst und der dich liebt, warum sollte es irgendetwas geben, das man sich nicht sagen darf? Gemeinsam zu wachsen bedeutet letztlich, dass zwei Menschen, die vollkommen unterschiedlich sind, die vollkommen unterschiedliche Hintergründe haben, die Ecken und Kanten haben, sich reiben, sobald sie diese Kanten finden. Und wer diese Kanten nicht schleift, riskiert damit, durchs Leben zu gehen und ständig Menschen zu verletzen. Und so leben wir in einer schwierigen Situation. Wir leben mit Kanten, mit Ecken und Kanten unserer Persönlichkeit, mit dem Schmerz und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, und sind auf der Suche nach Heilung. Wir finden in der Bibel einen Gott, der sagt, ich liebe dich. Du hast es nicht verdient. Keiner hat es verdient, aber ich liebe euch, weil ich euch liebe. Nicht, weil ihr etwas gemacht habt, nicht, weil ihr etwas geleistet habt, sondern die Liebe um der Liebe willen. Und das Erleben dieses Gefühls des Angenommenseins kann uns auch befähigen, untereinander mehr Akzeptanz füreinander zu entwickeln. die Unterschiedlichkeiten zu feiern und die Gemeinsamkeiten zu unterstreichen, weil wir alle unterschiedlich sind. Ist vollkommen okay. Aber Gott hat etwas ganz Besonderes, was alle uns Menschen vereint. Wir sollen seinem Beispiel von Liebe folgen. Das bedeutet, manchmal auch schmerzhafte Sachen sich anhören zu müssen, sie zu reflektieren, sie einzuordnen. Aber es bedeutet letztlich, stehe immer Wachstum. Weil das Leben nicht langweilig ist. Das Leben bleibt nicht stehen. Das Leben geht immer weiter voraus. Und so auch wir. Und in der Ehe treffen wir die Entscheidung, wachsen wir zusammen oder gehe ich meinen eigenen Weg? Und wenn wir zusammenwachsen, dann ist meine Hoffnung und mein Wunsch, dass wir Ehen haben, die nicht nur halten, sondern dass wir Ehen führen, die uns glücklich machen. Dass wir vielleicht manchmal auch Ehen sehen, von denen wir sagen, wenn wir Kinder sind, so will ich auch mal eine Ehe führen. Und davon brauchen wir mehr. Und wenn nicht um deiner selbst willen, dann für deine Kinder. Damit deine Kinder einen Ort finden, an dem sie Glück erleben können. Und wenn sie das zu Hause nicht finden, dann lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass solche Orte existieren, in denen Liebe gelebt werden kann, die der Liebe Gottes ähnelt, die nicht auf uns selbst bezogen ist, sondern eine Liebe, die sich um den anderen dreht und kümmert und füreinander da sein will. Ich lade euch ein, für ein Gebet aufzustehen.